Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
Hallo und herzlich willkommen wieder beim Klimakanal. Ich hoffe, ihr seid super ins neue Jahr gestartet.
Hoffe ich auch, ja.
Und habt nicht zu viel Biokraftstoff zu euch genommen. Jawohl. Oh mein Gott. Okay.
Soundeffekte.
Ja, und es gibt ein paar neue Vorsätze fürs neue Jahr, die wir euch empfehlen würden, nämlich den Klimakanal ein bisschen zu pushen und weiterzuempfehlen.
Das ist hoffentlich auch Platz 1 eurer Neujahresvorsätze.
Genau, ja. Schauen wir mal.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, dass wir auch noch neue Hörer gewinnen im neuen Jahr.
Genau, kommen wir zur Folge.
Nummer 7.
Jawohl. Mensch, schon Nummer 7.
Nein, Folge 8.
Ah,
der Exkurs war doch dazwischen. Ah, ja. Folge 8.
Folge 8. So.
Gut, dass wir das selber wissen.
Also,
Thema heute ist,
wir fangen jetzt erstmal mit Mobilität an. Wird die nächsten paar Folgen drum gehen.
Ja.
Und heute sind mal erst die Verbrennungsmotoren leider am Start.
Ja, aber damit muss man sich auch beschäftigen.
Müssen wir durch. Jawohl, ich meine, da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die gar nicht so übel sind.
Ne? Richtig. Ich denke, am Anfang ist es nochmal wichtig. Ich weiß, wir schlagen immer mit Statistiken um uns rum. Aber jetzt auch nochmal die Bedeutung der Mobilität ganz klar zu machen. Und auch, und das ist ja auch so ein Punkt, der individuellen Mobilität. Denn wir haben ja immer über energiebedingte Emissionen jetzt geredet, 85%. Also wer das jetzt nicht weiß, der hat... Und die Zahl haben wir schon so oft gesagt. Und innerhalb dieser 85% sind eben 20% Verkehr. Und diese 20%, da gucken wir jetzt auch wieder rein. Und da muss man sagen, dass innerhalb der Verkehrsemissionen 60% so circa auf die Autos zurückzuführen sind, 12% circa auf leichte Nutzfahrzeuge, 27% auf Schwerlaster, 1% circa sind eben Motorräder und dann eben außerhalb des Individualverkehrs gibt es dann noch 13% circa Zivilluftfahrt, 0,5% tatsächlich nur Eisenbahn, 13% sind dann Schifffahrt, andere sind dann 0,5.
Wobei bei der Eisenbahn muss man ja auch sagen, also der Strom, der dann da verbraucht wird, ist da jetzt mit drin oder nicht?
Weil muss er, ja.
Ist er?
Ja.
Weil eigentlich, also,
okay. Ach so, nein, Quatsch.
Ist ja eigentlich.
Ist er nicht? Auch. Nein, völlig richtig, das muss man dazu sagen. Der Stromverbrauch, der natürlich jetzt dann bei der Eisenbahn drauf geht, fällt natürlich in die Energiewirtschaft, weil die dort ja den Strom her hat.
Genau, und das waren die 50% der energiebedingten Emissionen.
Genau. Ich denke, das ist jetzt auch nochmal so ein toller Moment, weil darüber habe ich mit dir ja auch die letzte Zeit öfters geredet. Also es gibt ja immer, wenn man sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt, eine Statistikenschlacht. Und da muss man immer ganz genau aufpassen, was wird da eigentlich gerechnet und wo geht es da rein. Das war jetzt ein wirklich wichtiger Hinweis. Gesundheit.
Danke.
Da hätte ich jetzt tatsächlich nicht mehr dran gedacht. Natürlich, in der Eisenbahn, der Strom, der da gebraucht wird, der läuft dann in die energiebedingten Emissionen mit rein. Und was jetzt auch vielleicht komisch von mir gesagt hat, war gleich mal die Selbstkritik, aber ist ja so, ich habe jetzt gesagt Individualverkehr, aber natürlich die Schwerlaster sind ja auch wieder so ein Handelsding. Also da geht es jetzt nicht nicht nur um Individualverkehr.
Jawohl.
Wenn man das zusammenfassen will, 72% eben Straßenverkehr mit den Lastern und Motorrädern und der Rest dann eben Fliegen und Schifffahrt und Bahnfahren. Und dann kommen wir jetzt eben zum Verbrennungsmotor und da würde ich sagen, da starten wir doch gleich mit einem Thema, das ja auch in den letzten Jahren gut in der Presse vertreten war, der Diesel und die Dieselkrise. Denn die Dieselkrise hat ja letztendlich die Verbrennungsmotoren schon auch in Verruf gebracht, obwohl man dann ja eben zwischen zwei Themen unterscheiden muss. Unter dem Thema CO2-Ausstoß und dem Thema Feinstaub und Stickoxide.
Also Schadstoffausstoß.
Genau. Schadstoffausstoß.
Ja, also Dieselkrise ist eigentlich einfach nur ein einziges Dilemma, muss man sagen. Weil, wenn man jetzt praktisch schaut, aus der Forschungssicht, war es komplett unnötig im Nachhinein, weil wenn man jetzt sich anschaut, was so Dieselmotoren in der praktisch auf dem Prüfstand schon vor 7, 8 Jahren so gebracht haben, auch mit der Abgasnachbehandlung und so weiter, muss man da sagen, dass man mittlerweile auf einem Niveau ist mit der Verbrennung im Dieselprozess, dass man da auf ähnliche Schadstoffwerte kommt wie beim Benzinmotor.
Nicht so. Nur im Test, sondern auch auf der Straße.
Ja, genau. So, und jetzt hat es VW, um ehrlich zu sagen, einfach mal verkackt, muss man so hart sagen.
Die Technik war da.
Die Technik war da.
Da redet man ja immer über dieses Thema AdBlue Tank. So, die hätten einen größeren AdBlue Tank in das Raum. Genau. Also Harnstoff, und dann wäre die Schadstoffbelastung niedriger gewesen.
Genau, also mit dem Harnstoff kriegt man eben diese Stickoxide aus dem Abgas. Und jetzt hat VW halt einfach nicht so viel, also hat Probleme mit dem Tank gehabt und hat ihn deswegen kleiner gemacht als nötig und hat dann auch weniger eingespritzt in den Katalysator von dem Harnstoff als nötig. Und deshalb ist dieser Schadstoffausstoß dann doch so groß gewesen beim Diesel. Und dann hat man halt eben einfach betrogen in dem Fall.
Aber der
Im Nachhinein gesehen ist das echt ein Riesenschaden, nicht nur für VW, sondern halt auch und für die betrogenen Dieselkunden, sondern halt eben auch fürs Klima, weil jetzt sind die Leute halt eben dran und kaufen sich Benzinautos.
Bevor wir da drauf kommen, ist ein Teil schon, das möchte ich schon mal klar sagen, also Schadstoffemissionen, also diese Schadstoffe sind schlecht für die Gesundheit, da hatte der Diesel, zumindest alte Diesel haben da ein Problem, aber beim CO2-Ausstoß war der Diesel eigentlich schon immer besser. Natürlich.
Als der Benziner, ja.
Genau, also wenn man das jetzt pro Liter sieht, ist es anders, aber der Diesel verbraucht halt einfach weniger und kommt dann eben auf pro 100 Kilometer auf einen anderen CO2-Ausstoß als eben die Benziner.
Genau, ja. Und deswegen ist es auch genauso schade, dass sich jetzt die Leute, ich meine, es wäre natürlich noch viel besser, sie würden mit der Bahn fahren oder von mir aus sich auch ein Elektroauto kaufen oder ja, Brennstoffzellenauto, wie auch immer. Gasauto, reden wir auch noch drüber. Aber die Leute, die jetzt halt eben einen Verbrenner gekauft haben in den letzten 3, 4 Jahren.
Einen Benziner, genau, gekauft haben. Weil die haben einen Benziner,
die haben sich da halt
die sich entschieden haben, ich kaufe einen Verbrenner. Die haben sich dann für einen Benziner entschieden. Jetzt habe ich dir deinen Punkt weggenommen. Aber die haben sich dann für einen Benziner entschieden gegenüber einem Diesel aufgrund auch der Dieselkrise. Aber der Benziner ist fürs CO2, also beim CO2 schlechter und deswegen klimaschädlicher.
Ja.
Genau. Und der Diesel war mal ungesünder, sage ich jetzt mal. Aber da gab es also schon technische Möglichkeiten, das zu tun. Aber gelinde gesagt, war VW zu faul, sich zu sehr mit dem Thema zu beschäftigen.
So gesehen, ja. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich...
Führt jetzt dazu, dass wir mehr Benziner wieder haben und dadurch wieder mehr CO2-Ausstoß im Verkehr. Ja.
Wobei man auch sagen muss, dass halt Diesel auch öfter in größeren Autos eingesetzt werden und diese größeren Autos dann halt auch einen höheren CO2-Ausstoß haben. Aber ich meine, ist es sinnvoll, dann, man kann ja nicht einfach sagen, wir brauchen überhaupt keine etwas größeren Autos mehr.
Mhm. Naja. Was heißt größere Autos? Mit mehr PS steigt auch der CO2-Ausstoß. Oder wie? Ist es auch wahrscheinlich mit mehr Gewicht braucht man mehr PS, gibt es mehr CO2-Ausstoß.
Jawohl. Also wenn du jetzt ein Fiat 500 fährst, dann braucht er natürlich weniger als ein Q7.
Klar, und die großen Geschäftsfahrzeuge und Limousinen und SUVs, die sind halt meistens alle Diesel.
Ja, genau. Aber in dem Fall, wenn sie viel fahren, vielleicht auch besser so.
Ja. Mhm.
Ja. Jetzt ein Punkt vielleicht noch. Also warum ist der Diesel besser als der Benziner? Also wir haben... Beim Ottomotor gibt es ja...
Otto ist Benziner.
Genau, Otto ist Benziner. Der Kraftstoff, wenn man den verdichtet, dann hat er bei einer bestimmten Verdichtung, fängt er an, sich selbst zu zünden. Und das ist das sogenannte Klopfen. Und das ist sehr gefährlich für den Motor, deswegen muss man das verhindern. Also der kann kaputt gehen, der Motor davon. Deswegen ist die Verdichtung im Otto deutlich geringer. Ja, im Benziner deutlich geringer als im Diesel. So, das ist der erste Punkt, warum... Der Wirkungsgrad, also je höher die Verdichtung ist, desto besser wird auch der Wirkungsgrad. Mhm. So wie mit den Temperaturen, T min, T max, die wir praktisch in der letzten Folge hatten oder in der vorletzten.
Ja.
Genauso ist es hier mit der Verdichtung, hängt auch dann mit den Temperaturen zusammen und so weiter. Genau, und jetzt hat der zum einen eben diese höhere Verdichtung der Diesel und gleichzeitig ist es halt auch so, dass er keine Drosselklappe braucht. Beim Benzin hast du ja immer die Drosselklappe und wenn du jetzt nicht mit Vollgas fährst, dann ist die nur so halb offen und dann jedes Mal, wenn der Kolben praktisch Luft ausschiebt und ansaugt, muss diese Luft praktisch an der Drosselklappe vorbei, also beim Ansaugen, ne? Und dadurch hast du halt einfach Verluste, die du beim Diesel nicht hast, weil du keine Drosselklappe hast. Und jetzt gibt es natürlich auch relativ tolle Innovationen in Richtung Benzinmotor. Wie gesagt, ist nicht CO2-neutral oder so, aber es finde ich schon wichtig zu erwähnen, dass es auch da noch gutes Potenzial gibt. Zum Beispiel Mazda hat jetzt in letzter Zeit einen Motor rausgebracht, der im Prinzip so eine Art Kombination aus Benziner und Diesel ist, weil der im Prinzip, also getankt wird auch Benzin, aber in bestimmten Bereichen kann die Drosselklappe komplett offen bleiben und die Zündung wird praktisch auch durch die Verdichtung vom Kolben eingeleitet. Und dadurch bekommst du genau die gleichen Vorteile und kannst, die du beim Diesel auch im Prinzip hast, und kannst dadurch nochmal deutlich oder schon einen guten Anteil beim Verbrauch besser werden. Also man muss jetzt schon sagen, dass es auch da noch Potenzial gibt, aber wie gesagt, es ist begrenztes Potenzial.
Das will ich jetzt vielleicht auch mal an der Stelle sagen, das klingt jetzt so, als wären wir jetzt die großen Verbrennungsmotorverteidiger. Das werde ich jetzt auch in den nächsten Folgen merken, dass wir das nicht sehen, aber man muss schon trotzdem eingestehen, dass es da noch Potenzial gibt, aber dass wir jetzt schon auch an so einer Stelle sind natürlich, wo,
genau.
Also die technologische Entwicklung beim Diesel, die flacht, und auch beim Benziner irgendwo ist jetzt auch Schluss. Währenddessen wir jetzt, wenn wir zu anderen Antriebsformen wechseln, da einfach ein ganz anderes Innovationspotenzial ist.
So gesehen ja. Also man sieht es auch schön am Flottenverbrauch, finde ich.
Was ist Flottenverbrauch?
Genau, also da wird praktisch von den europäischen, also keine Ahnung, es gibt auch andere Flottenverbräuche, aber jetzt vom europäischen mal gesehen, wird da halt von den Neuwagen immer geguckt, was verbrauchen die, und dann wird da der Durchschnitt genommen, jeweils für Benziner, Diesel und so weiter. Und dann sieht man schön, vor Anfang der 90er war das relativ auf einem konstanten Niveau, relativ hoch oder sogar noch ein bisschen
früher.
Der Verbrauch. Und dann hat man eben angefangen, die Turbomotoren zu entwickeln, so beim Diesel und beim Benziner. Und dann hat man richtig schön gesehen, da hat man richtig Potenzial gehabt, da ist es richtig nach unten gegangen. So, und jetzt haben wir aber in den letzten paar Jahren ist es praktisch komplett eingebrochen. Wir haben sogar einen leichten Anstieg wieder bei den Flottenverbräuchen. Hat verschiedene Gründe und so weiter. Aber das Potenzial beim Verbrenner ist so langsam komplett ausgeschöpft.
Begrenzt. Genau. Ich meine, das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt so eine ökonomische Theorie, dass wenn eine neue Technologie kommt, dass dann die alte versucht, nur mal mit einem Innovationsschub was zu dieser Ablösung zu verhindern. Ich denke,
das wäre jetzt in dem Fall Mazda.
Ja, wir sind da jetzt dabei, aber langfristig gewinnt die neue Technologie.
Ja. Gut, schon. Ich würde noch ein bisschen über Erdgas reden oder generell über Gasmotoren.
Genau, aber lass uns das nochmal sagen. Also ja, der Diesel und der Benziner sind nicht so schlecht, wie man ihnen immer vielleicht redet, aber trotzdem, auch wir sind der Meinung, das darf man jetzt auch schon mal sagen,
ja,
das ist jetzt nicht die langfristige Lösung.
Natürlich nicht, ja.
Genau.
Jetzt gerade in den letzten Jahren wäre es vielleicht noch wichtig gewesen, ein bisschen mehr
Diesel zu haben.
Genau, ja. Aber so langsam ist es halt
am Auto. So langsam ist aber auch
vorbei,
ja. Ja, genau.
Genau. Und auch was sehr schade ist, ist eben, dass kaum Gasmotoren verkauft werden. Das ist natürlich, weil die sind halt vom CO2-Ausstoß nochmal deutlich besser als
der Diesel.
Das liegt vor allem auch wieder daran, dass wir halt eben Erdgas verbrennen und dadurch deutlich mehr Wasser verbrennen als Kohlenstoff und dadurch halt im Prinzip mehr Wasser hinten rauskommt aus dem Auspuff als CO2. Und das ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Aber es gibt jetzt auch wieder zwei verschiedene Arten. Also vielleicht auch mal ganz interessant, das zu wissen. Es gibt diese Liquefied Petroleum Gas, LPG heißt es, Gasmotoren und Compressed Natural Gas, also CNG-Gasmotoren. Und die unterscheiden sich einfach im Brennstoff. Und zwar beim LPG sind es vor allem Propan und Butan, die dann halt eben verbrannt werden. Und Die Sache dabei ist halt, also die Produkt, das Propan und Butan kommt da als Nebenprodukt von der Erdölförderung raus. Und deswegen ist da praktisch kein Potenzial da, dass man das irgendwie synthetisch groß machen könnte. Im Gegensatz zum CNG, da wird im Moment wieder Erdgas verwendet. Aber da könnte man zum Beispiel gut umsteigen auf synthetisches Gas. Und beim LPG, also Propan und Butan, werden auch nicht praktisch als Neuwagen verkauft, das kriegst du eigentlich nicht, sondern das sind immer so Umrüstautos. Das heißt, da wird ein Benziner genommen und dann kommt da ein LPG-Tank rein und so weiter. Und da hat man auch beim LPG mittlerweile eine ganz gute Tankstelleninfrastruktur. Also wenn man jetzt viel fährt und etwas klimafreundlicher sein will und ein bisschen weniger verbrauchen will.
Und auch ein bisschen Geld noch für eine Ausrüstung Geld hat. Sparen,
ja, und man spart dann auch Geld.
Aber langfristig, ja.
Im Endeffekt. Also muss man durchrechnen, aber ja. Wenn man viel fährt, ja.
Ja.
Also das ist durchaus eine Überlegung wert. Und als Neuwagen gibt es eigentlich meiner Ansicht nach kaum einen Grund, warum man statt ein CNG-Auto einen Benziner kaufen sollte oder einen Diesel. Weil eigentlich sind die mittlerweile gut ausgereift. Okay, das Tankstellennetz ist noch an manchen Stellen ein bisschen dürftig, aber das sind dann auch meistens so Bimotoren. Das heißt, man kann die auch mit Benzin treiben, zur Not.
Ja.
Genau. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil dadurch kann ich im Motor normalerweise mit der Verdichtung nicht so hoch gehen. Und wenn ich mit der Verdichtung, also eigentlich könnte ich mit Erdgas deutlich höher mit der Verdichtung werden und dadurch noch besser im Wirkungsgrad, aber dadurch, dass ich halt auch zur Not Benzin verwenden will, ist der Wirkungsgrad halt wieder schlechter.
Mhm. Ja, verstehe.
Genau.
Aber, und das ist jetzt ja noch so ein wichtiger Punkt, beim CNG besteht ja dann auch eben das Potenzial, du hast es schon angesprochen, von den synthetischen Gasen.
Mhm. Ja, genau.
Also wir haben ja schon über die synthetische Gase geredet und wie die eben hergestellt werden.
Ja, genau. Also
das könnte man auch mit synthetischem Gas
betanken. Aber das könnte man direkt machen. Man muss da halt direkt zu sagen, der Wirkungsgrad ist gegenüber einem Elektroauto, das direkt einen Strom praktisch nutzen kann, oder auch einem Brennstoffzellenauto.
Immer schlechter.
Deutlich, deutlich schlechter. Genau. Ja. Wo sind aber die Motoren vielleicht doch noch wichtig, und zwar nicht mal unbedingt im Mobilitätsbereich, sondern gerade auch zum Beispiel in Richtung Blockheizkraftwerke und so weiter. Das heißt, wenn man irgendwie Biogas oder so weiter verbrennen will, dann muss man das ja auch irgendwo machen, und das passiert dann halt auch meistens in einem Verbrennungsmotor, der dann halt auch als Otto, also muss in dem Fall halt Otto sagen, weil ja Gas verbrannt wird,
ja.
Oder auch in Dieselprozess verbrannt oder diesen ähnlichen Prozess verbrannt werden kann. Und kann auch, also in Richtung Biogas, wenn man jetzt das nicht aufbereiten will für das ganz normale Gasnetz, sondern praktisch ein Blockheizkraftwerk verwenden will, sind die da immer noch wichtig. Und das ist auch wichtig, dass da weiter Entwicklungen passieren, dass wir da noch ein bisschen effizienter werden.
Okay. Gut, dann sind wir eigentlich schon thematisch am Ende der Folge. Jetzt muss man hier nur eins sagen, es klingt jetzt so, dass wir in der Theorie alles lösen können mit den Verbrennern, aber wir haben es schon angedeutet, es gibt sehr, sehr gute Argumente eben da, eigentlich trotzdem die Technologie zu wechseln und mehr dazu.
Vor allem der Wirkungsgrad, aber das werden wir dann in den nächsten Folgen noch
durchsprechen. Die nächste Folge wird sich dann eben dem Thema Elektromobilität widmen. So, jetzt zum Abschluss heute mal wieder eine richtige Thesenrunde. Warte mal, hast du irgendwo ein Handy? Ich habe doch, mein Handy ist so irgendwo. Wir haben da irgendwo so einen Würfel jetzt, so einen digitalen. Habe ich das jetzt woanders hingelegt? Ach, da ist es ja so. Jetzt machen wir diese digitale Würfel-App auf und dann würfeln wir einfach. Ich fang an und würfel die 6. Wir haben aber keine 6 Thesen, also teile ich durch 2. Und das ist dann 3. These 3.
Yay. Yeah. Okay, guter Zufall. Hätte es auch durch 6 zeigen können.
Ja, oder
durch
3.
Oh Gott. Ein Dieselverbot ist für den Klimaschutz sinnvoll.
Ja, das ist die These. Ja, also aus einer ist ein schwieriges Thema. Also natürlich aus so einer Feinstaubsicht war das in der Ausgangssituation um die Dieselkrise schon auch eine verständliche These. Man muss aber sagen, dass der Diesel halt immer besser wird. Also klar, für die Gesundheit war das natürlich schon ein Problem oder ist der Feinstaub schon ein Problem.
Darf ich die These dann für dich nochmal umformulieren? Ist ein Verbrennerverbot für den Klimaschutz sinnvoll? Also so wie es andere...
Klar, darüber...
Genau, das wäre ja eigentlich das...
Das wäre dann sinnvoll, aber dann würden wir natürlich komplett aktuell den Individualverkehr verbieten. Aber
wie findest du, wenn man sagt, zum Beispiel 2035 gibt es keine neuen Verbrenner?
Ja, das ist halt, das ist ja so eine extreme wichtige Frage. Möchte ich das verbieten oder möchte ich Anreize dazu setzen, dass wir bis 2035 keine Verbrenner mehr auf der Straße haben? Mhm. Die Frage ist die, kann man es alleine mit Anreizen regeln? Das ist halt schon die Frage. Ja. Aber grundsätzlich bin ich schon ein Verfechter davon, das so zu regeln. Dass man es eher über Anreize versucht, als die Leuten das zu verbieten.
Ich finde halt, so ein Verbot hat halt auch eine gute Wirkung auf die Unternehmen, die halt sowas machen.
Natürlich.
Weil dann müssen die sich ja zwangsläufig überlegen, wie verdiene ich dann mein Geld da? Und dann sind die auch, denke ich, relativ schnell in der Entwicklung. Ich meine,
in anderen Ländern gibt es ja auch ausreichend Verbote.
Ja, also...
Und es hat dann zum Beispiel jetzt dazu geführt, dass manche Hersteller ja schon gesagt haben, also zum Beispiel Volvo hat jetzt ja schon entschieden, sie bauen jetzt nur noch Hybride und Elektroautos.
Ja gut, Hybrid ist mittlerweile fast jedes Auto. Also ja, gut, jetzt übertrieben.
Ja, also gibt es schon noch genug. Also,
ja, ich meine, die sagen dann halt immer Hybrid und dann ist da so ein Mildhybrid gemeint, wo so eine Mini-Batterie mit 48 Volt drin ist, wo dann, keine Ahnung, 1% effizienter durch die Gegend fährt. Das ist ja schon ein bisschen mehr, war jetzt übertrieben gesagt. Aber
ja,
ich meine, da wird auch ein bisschen mit dem Hybrid immer so ein bisschen rumverarscht.
Greenwashing betrieben.
Ja, weil, also Mildhybrid ist schon sinnvoll und so weiter.
Also was ist ein Mildhybrid?
Ja, da hast du halt keinen Plug-in-Stecker, sondern das lädt halt einfach durch Bremsenergie und ja,
Wenn du halt... Okay, aber darüber reden wir eh nochmal im Detail dann.
Genau.
Dann jetzt, ich würfel für dich 5. Gibt's auch nicht.
Ich mach jetzt bis 4.
Jetzt hat 2. Kam jetzt 2.
Also, muss ich vorlesen.
Ah ja. SUVs sind für das Klima schädlicher als andere PKWs.
Jo, jetzt kommt drauf an, was man unter SUV versteht. Also, es gibt ja auch relativ kleine SUV, die dann von mir aus auch ein paar Zentimeter höher sind als das Auto, auf dem sie ursprünglich aufbauen. Aber diese kleinen SUVs kann man jetzt eigentlich nicht groß behaupten, dass die klimaschädlicher wären, weil tendenziell werden die vor allem in der Stadt bewegt und diese paar Zentimeter höher, ich meine, die sind auch dann nicht schwerer oder nicht wesentlich schwerer. Und die paar Zentimeter höher, die ich dann auch zum Beispiel bei einem Familienvan habe, die machen dann vom Luftwiderstand in der Stadt überhaupt nichts aus. Also wenn du jetzt ständig damit über die Autobahn brettest, ist das wieder eine andere Geschichte. Genau, aber wenn man jetzt sich praktisch die Kisten, um die es geht, anschaut, die ja jetzt auch keine ganz kleinen Stückzahlen haben, dann muss man schon sagen, ja, sind sie schädlich, weil zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, E-Klasse Kombi kann ich genauso viel transportieren wie mit einem, was weiß ich, was ist das dann, GLE oder ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung, ja.
Ja, aber da muss man dann echt sagen, man hat ein schweres Auto, wo dann das Beschleunigen und Bremsen schwerer fällt und auf der Autobahn hat man einfach praktisch einen Schrank, der gegen die Luft fährt und ja, dann ist natürlich klimaschädlich.
Ja. Jetzt müsste man aber auch, lassen Sie es nur mal kurz bei der These ausführen, könnte man jetzt aber auch sagen, ja, wir müssen jetzt alle Sportwagen verbieten, dann, wenn wir ums Klima reden.
Ich war ja nicht gefragt, ob...
Genau, das ist ja dann immer so eine Frage. Ich hatte das ja letztens irgendwie so jemand gemeint, ja, das Argument ist ja schon auch irgendwie zu sagen, wenn wir die SUVs von der Straße holen wegen ihrem hohen Verbrauch, dann müssten wir auch die Sportwagen. Da ist aber natürlich auch der Anteil ein kleiner.
Ja, genau, also die Stückzahlen sind halt nicht so relevant bei den Sportwagen. Und bei den SUVs wird es halt leider mittlerweile doch irgendwie relevant.
Ja.
Also jetzt nicht unbedingt nur bei den kleinen, sondern auch bei den großen, wobei das halt eigentlich, wie gesagt, als Auto meiner Meinung nach völlig unnötig ist, weil man halt auch eben genauso gut mit einem Kombi durch die Gegend fahren kann.
Ja. Gut, jetzt ist ja auch ein Problem, aber das lassen wir jetzt werden ja häufig dann auch bei solchen Diskussionen eben das Thema Klima und das Thema Sicherheit vermischt. Aber davon sehen wir jetzt mal ab. Aber es gibt ja auch da Sicherheitsaspekte. Aber ja, die diskutieren wir jetzt nicht. Könnt ihr euch selber einlesen. Dann bleibt noch eine These übrig. Das ist die erste.
Ein Tempolimit ist für den Klimaschutz sinnvoll.
Ja, du hast mir ja da was Gutes beigebracht. Ich lerne ja immer viel über du, also ich lerne ja immer viel von dir. Ja, also man muss sagen, und da such doch mal diese eine Zahl, wenn ich jetzt rede, raus, du hattest doch mal so eine Zahl da.
Achso, ich habe einfach nur ein bisschen rumgerechnet. Und zwar steigt ja Luftwiderstand
mach du die These.
Mit der Geschwindigkeit. Und wenn ihr jetzt 110 fährst und statt, also 160 statt 110, kann man kurz hier, habe ich den noch offen, Taschenrechner? Also, ganz einfache Rechnung, 160 durch 110 und dann nehmen wir das hoch 2. So, 2,11-fache verbrauche ich, wenn ich statt 110, 160, also nee, verbrauche ich jetzt nicht, aber steigt der Luft, die Energieverbrauch durch den Luftwiderstand. Mhm. Also ich habe praktisch die Kraft steigt quadratisch, dann steigt die Leistung hoch 3 und dadurch, dass ich aber schneller fahre, kann ich das eine Quadrat oder die eine Potenz wieder abziehen und dann bin ich bei
hoch 2. Lass mich die Mathematik zusammenfassen, ja. Je schneller du fährst, umso mehr Sprit brauchst du, weil du mehr Luftwiderstand hast und je mehr Sprit heißt, also mehr Sprit heißt, mehr CO2-Emissionen. Also kann man schon sagen, ist es besser, 130 oder 120 zu fahren, obwohl man sich ja dann wieder streitet, wo geht das hin, 120 zu fahren, fürs Klima zumindest, als
also 860, 180. Also halt zwischen 60 und 90 km/h im höchsten Gang am effizientesten. Also nicht mal unbedingt die ganz niedrigen Geschwindigkeiten wie in der Stadt, so, also ganz niedrig, aber halt zwischen 60 und 0 km/h, sondern halt so zwischen 60 und 90 km/h ist man mit dem Verbrenner am effizientesten unterwegs.
Ja.
Also wenn man jetzt wirklich komplett konsequent sein wollte, könnte man auch sagen, man macht ein 90 km/h Tempolimit. Aber dann ist halt die Frage, ist das irgendwie durchsetzbar oder ist es? Ich meine, man hat dann ja echt höhere, tatsächlich höhere Reisedauer. Mhm.
Genau. Ich meine, bei der These wird dann auch immer wieder halt natürlich dieses Thema Klimaschutz und Sicherheit vermischt, weil es ja auch eben Leute gibt, die wollen ein Tempolimit aus Sicherheitsgründen. Da gibt es auch gute Gründe, aber darüber reden wir jetzt nicht. Und dann wird das so vermischt und ich denke, da ist es halt auch wichtig, klar zu sagen, Tempolimit für Klimaschutz mit Tempolimit für Sicherheit zu trennen. Und da gibt es halt mit Sicherheit jetzt auch Effekte, die beiden Themen positiv zugutekommen. Aber über Sicherheit wollen wir jetzt heute nicht reden. Ja. Dann sind wir also am Ende unserer Folge 8. Wir haben jetzt eben die Verbrennungsmotoren besprochen, einfach auch, weil sie besprochen werden müssen. Aber natürlich ist es jetzt auch wieder Ziel unseres Podcasts, ganz klar auch zu zeigen, es gibt andere und ja auch, darf man das schon sagen, bessere Technologien in der Zukunft. Und um die sollten wir uns bitte, bitte kümmern, auch wenn es natürlich jetzt kurzfristig schon auch vielleicht noch sinnvoll ist, das ein oder andere bei den Verbrennern anzupassen, weil jetzt nicht jeder von heute auf morgen den Antrieb wechseln kann, aber trotzdem muss man sagen, so langsam ist Schluss mit den Verbrennern und wir müssen uns jetzt neuen Antrieben zuwenden.
Jawohl. In diesem Sinne.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer ihr seid. Und bis zur nächsten Folge.
Ciao.